Als Jäger fällt es mir schwer, an die Evolution zu glauben. Heißt, ich glaube da gar nicht dran. Aber es ist mir so in der Schule beigebracht worden und euch bestimmt auch, oder? Alles hat sich so per Zufall entwickelt, man muss nur lang genug warten und spontane Mutation. Und dann hat sich da was rausgebildet und Survival of the Fittest, ne, die Stärkeren setzen sich durch. So hat man das mal in Biologie gelernt. Wenn ich dann so im Wald sitze und mir so alles anschaue, wie das alles so ineinander greift und zusammenpasst, also sorry, ein schlauer Mann hat mal gesagt, gehört mehr Glaube dazu, an die Evolution zu glauben, als an die Schöpfung. Wenn ich dann so ein Tier aufmache beispielsweise, jetzt werden die meisten Leute sagen, genau, schlitzt da irgendwie die Bauchdecke auf und dann kommen dir die ganzen Organe und Gedärme entgegen. Ja, stimmt, aber es ist perfekt angeordnet, absolut perfekt und da stinkt auch nichts. Da muss man jetzt nicht irgendwie die Nase rümpfen oder so, gar nicht. Erst wenn die Darmbarriere bricht irgendwann, ja, dann fängt es irgendwann an, ja, dann fängt dieser Verwesungsprozess an. Aber vorher ist es alles komplett perfekt geordnet, okay? Und das soll alles per Zufall entstanden sein? Wenn ich dann da so abends auf dem Abendansitz bin, dann schwirren immer die Fledermäuse durch die Gegend. Ich finde Fledermäuse super, okay? Jetzt wäre natürlich die Frage, die habe ich mir dann mal gestellt, wie sind die denn entstanden? Woraus? Aus Mäusen wahrscheinlich, oder? War mal erst mal eine Maus, oder? Und jetzt hat sich irgendwann gedacht, so, weißt du was, so fliegen wäre gar nicht schlecht, oder? Und dann irgendwann, spontane Mutation, zack, eine Maus bildet einen Flügel aus. Aber nur einen, Mist. Okay, also müssen wir nochmal die Millionen Jahre warten, bis die nächste kommt, ja? Und die auf einmal, die schafft es, die bildet zwei Flügel aus. Cool. Jetzt kann die fliegen, die Maus. Okay. Dann entscheidet die aber irgendwann, okay, ich fliege so am Tag, aber nee, ich fliege eigentlich jetzt nur noch nachts. Am Tag hänge ich mich irgendwo kopfüber in Schatten. Ich weiß nicht, warum kopfüber, aber hey, vielleicht ist es besser für die Durchblutung im Kopf oder so, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das macht die und dann fliegt die nachts raus. Aber die Ersten, die das tun, die scheppern alle gegen die Hauswand. Ja? Die zerschellen alle an Bäumen. Ah, dumm gelaufen, weil so nah gibt es noch nicht. Bis irgendeine sagt so, ey, weißt du was, so nah, das wäre mal richtig cool, verstehst du? Und zack, spontane Mutation, jo, funktioniert. Und nachdem das passiert ist weiter, da geht es bei denen komplett steil bergauf. Ja? Da machen die jetzt das, was sie jetzt machen, nämlich nachts jagen. Mit Sonar, mit Echolot. Ich möchte heute mit euch so ein kleines Experiment machen. Ich möchte nämlich mit euch die Schöpfung anschauen. Weil das habe ich im Biounterricht gelernt und im Sunday School, in der Bibelschule, habe ich mal die Schöpfung gelernt. Und ich möchte das so ein bisschen interaktiv machen, okay? Wir sind ja hier eine kleine, überschaubare Gruppe und ich werde auch ein paar Fragen stellen, okay? Ist auch gar nicht peinlich, wenn ihr das nicht wisst, weil ich hätte es auch nicht gewusst. Ja? Da sind also einige Sachen bei, wo ich so, echt jetzt? Okay, ich habe da mal hier sowas vorbereitet. Das hole ich mir jetzt mal hier hin. Ja? So. Okay, erstmal noch nichts. Ne? Am Anfang schuf Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Am Anfang, das hebräische Wort dafür ist Resit und heißt alles, was am Anfang ist oder alles, was gut ist am Anfang sogar. Okay. Dann Gott Elohim ist das hebräische Wort, was der Bibeltext verwendet, ist Plural, Obacht. Okay. Bara schafft oder erschafft, ist Singular. Also Plural Gott, Dreifaltigkeit, als eine Einheit erschafft etwas. Okay. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und? Wie geht's weiter? Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Punkt. Stopp. Hä? Welche Wasser? Wo kommen die denn her? Oder? Also ich weiß nicht, aber damals so in der Bibelschule, da hat man da einfach so, ja, okay, da schwebt da so irgendwie. Okay? Aber zumindest Gott ist da, oder? Und man kann jetzt sagen, es wird was passieren. Sonst wäre er ja nicht da. Okay. Und was tut Gott dann am ersten Tag? Und Gott sprach, es werde Licht. Aha, okay. Welches Licht denn? Die Sonne? Nee, auf keinen Fall. Wann wird die nämlich gemacht? Wann macht er die denn? Ha, genau, Frau Schacht, am vierten Tag. Okay, also schon mal ein bisschen komisch, oder? Also so Wasser irgendwie und Licht, aber nicht die Sonne. Okay, muss ja dann irgendwie Gott selber sein, oder? Gott kommt in dieses Chaos, in dieses Gefühlte, in diese Dunkelheit und erleuchtet sie mit seiner Präsenz. Okay, erster Tag. Zweiter Tag, was passiert da? Ich sage ja, Leute, das ist nicht peinlich, ich hätte es auch nicht gewusst. Okay. Ich lese es euch mal vor. Und es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Aha. Eine Scheidung werde zwischen den Wassern. Gott schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Ich mache jetzt mal was. Sagen wir mal, irgendwie so, ja? Das waren die Wasser. Im Übrigen, das hebräische Wort dafür ist Mayim. Kommen wir gleich noch zu, weil ist wichtig. Und jetzt sagt Gott, okay, ich schwebe über dem Mayim und ich mache eine Ausdehnung inmitten dieses Mayim, dieses Wassers. Eine Ausdehnung, okay. Sagen wir mal so. Und jetzt gibt es unterhalb der Ausdehnung Wasser und oberhalb gibt es auch Wasser. Und das dazwischen nennt Gott Himmel. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das die Atmosphäre ist. Okay? Also Himmel bedeutet im Prinzip alles, was wir sehen können. Okay? So, hier ist die Atmosphäre. Nächste Frage, Schulwissen. Die Atmosphäre setzt sich zusammen aus? Nee. Die Luftzusammensetzung, sorry. Okay. CO2, Stickstoff, richtig. Und? Sauerstoff, genau. Okay, wie viel Sauerstoff ungefähr? Ungefähr 21%. Stickstoff? 7%? Nee, nicht ganz. Das ist gemein, ne, was ich hier tue, oder? Okay. 78%. CO2, wo wir alle von reden im Moment. 0,04%. Im Übrigen ist CO2 ganz wichtig, ne, für die Pflanzen, die da draußen so sind. Ja, also 0 CO2 wäre schlecht, ja, weil dann gibt es keine Photosynthese mehr und so weiter und so fort. Für alle diejenigen, die mit dem Elon Musk auf den Mars ziehen wollen, ja, da ist die nächste Woche, ne? Okay, hast schon einen Flug gebucht. Genau, auf dem Mars als Vergleich ist CO2-Gehalt 95%. Viel Spaß beim Atmen. Du bist ja wie verrückt wachsen, ne? Genau. Okay. Also Ausdehnung, unten Wasser, oben Wasser. Was passiert denn am dritten Tag? Die Feste von den Wassern, und zwar unterhalb der Ausdehnung. Ja? Also, da gibt es dann auf einmal hier so Landfetzen, weil sich das Wasser unter der Ausdehnung an gewissen Orten sammelt. Okay? 70% der Erde ist bedeckt mit Wasser. Der Rest ist trockenes Land. Im Übrigen, das Wasser, Trinkwasser ist nur 1%. War so ein Highlight, was ich mir irgendwie so angeguckt habe. Okay, also, das passiert am dritten Tag. Ist damit der dritte Tag fertig? Passiert da noch was? Was denn? Aha. Gräser, Pflanzen und Bäume, jeder nach seiner Art. Und zwar Bäume, die ihre eigenen Samen tragen. Steht so in der Bibel. Echt? Es gibt aber gar keine Sonne. Geil. Wie geht das denn? Ne? Oder? Der geneigte Betrachter stellt sich doch diese Frage. Ja. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich war oder ist damals die Anwesenheit Gottes als Licht gut genug gewesen. Okay? Was macht er am vierten Tag? Haben wir ja eben schon gesagt. Sonne, Mond und Sterne. Genau. Und hier lässt sich schon so ein bisschen ein Muster erkennen. Man könnte sagen, dass das die ersten drei Tage Vorbereitung sind. Und die zweiten drei Tage sind die Komplettierung dessen. Kann man so sagen. Also am ersten Tag Licht und Finsternis getrennt. Am vierten Tag in diese Finsternis rein oder in dieses Licht packt er dann die Gestirne. Dann hier die Ausdehnung der Wasser, Atmosphäre, Himmel und so weiter. In den Wassern sind die Fische und in der Ausdehnung im Himmel sind die Vögel, die er dann am fünften Tag da reinpackt. Und hier Land und Wasser und auch Vegetation, die da noch keine Funktion hat, aber dann, als er Tiere und Menschen macht. Ja. Okay, so, am sechsten Tag macht er den Mensch. Voll was Besonderes. Ja? Was ist am Menschen besonders? Was? Geil, da kommen wir gleich zu. Du hast was vorausgenommen. Bitte? Okay, wie erschafft er alles außer den Menschen? Durch Sprache. Er spricht es in Existenz, oder? Nur beim Menschen nicht. Da legt er Hand an und haucht ihn seinen Odem ein, seinen Atem. Und damit wird es ein lebendiges Wesen. Und das macht den Menschen so besonders. Ich habe da mal was vorbereitet. Okay, also wir sind im Bild Gottes, sind wir erschaffen. Wir sind geformt worden und haben den Odem Gottes erhalten. Und was zeichnet uns aus? Alle ist Sprache. Können Tiere und Pflanzen nicht. Zwar auch da, sage ich mal, auf einer unteren Stufe, aber nicht so, wie wir das machen. Wir haben ein moralisches Verständnis und eine moralische Gerechtigkeitsempfinden und auch wir können darüber entscheiden, wir können moralische Entscheidungen treffen, so muss ich sagen. Wir haben eine Ratio, haben Tiere auch nicht, die sind nicht rationell, die machen halt einfach ihr Ding, okay? Und wir haben Empfinden für Schönheit, macht uns sehr besonders, weil Gott ist ein Gott der Schönheit. Ich sage ja, wenn man sich das alles anguckt und selbst wenn man einen Rehbock aufmacht, dann ist das da drin, was man sieht, ist schön tatsächlich. Man muss es sich mal angucken. Ja? Okay, Marvin, du bist da ein bisschen skeptisch, ja? Okay. Okay, was bedeutet all das hier für uns? Auf der einen Seite brauchen wir Gott. Dann haben wir einen Hang zur Sünde, leider, seit dem Fall des Menschen, ja. Aber wir sind auch die einzigen Wesen, die die Fähigkeit haben zu glauben. Können Tiere auch nicht. Und als das alles erschaffen war, was Gott gemacht hat, der Frank hat es eben nämlich schon gesagt, aufgrund dieser Sache, aufgrund unserer Moral, aufgrund dadurch, dass wir der Sünde, sage ich mal, anheimgefallen sind, haben wir die ganze Nummer vermasselt. Denn, was kommt dann irgendwann, nachdem alles erschaffen war? Dann kommt die Flut. Und Gott zerstört alles Lebendige. Alles. Außer Noah mit seiner Familie und die Tiere, die auf der Arche sind. Ansonsten geht alles zugrunde. Ich habe mich oft gefragt, so, ja, wie konnte das denn gehen? Es hatte 40 Tage und Nächte hat's geregnet. Ja? Reicht das? Keine Ahnung. Ich meine, wir hatten viel Regenschauer und so, ne, oder? Aber als ich mir den Tag 2 nochmal genauer angeschaut habe, da heißt es nämlich in der Bibel, und die Quellen der Tiefe barsten hervor und die Fenster des Himmels taten sich auf. Da oben ist doch immer noch Wasser. Dann kann ich mir vorstellen, dass in 40 Tagen die Welt komplett mit Wasser bedeckt war. Dann kommen manche Theologen her und sagen, ja, das kann ja aber nur da so Kanaan oder so, oder nur der Mesopotamien war das und so hin und her, und die Arche war ja dann auch auf dem Berge Ararat und so weiter, da, also es muss da irgendwo gewesen sein. Das sagt die Bibel aber nicht, sorry. In der Bibel steht sogar, dass alle Berge mit 15 Kubit, 45 Zentimeter, kannst du mal rechnen, dann kommen wir bei knapp 7 Metern aus, ja, 6,75 Meter, alle Berge mit 6,75 Meter Wasser bedeckt waren. Also, wie hoch ist der Mount Everest? I don't know, 8.852 Meter oder sowas, also, ja, der war auch weg. Und damit war alles Leben zerstört. Und das ist einer der traurigsten Verse überhaupt in der Bibel, wo dann steht, und Gott reute, den Menschen gemacht zu haben. Denn nur an ihm lag es. Seine Taten waren immer böse, kontinuierlich, und er hatte nichts als Böses in seinem Herzen. Und er zerstörte alles, was er erschaffen hatte, wegen ihm, wegen dem Menschen. Da denke ich mir so, okay, das war jetzt damals. Ne? Was hat das denn mit heute zu tun? Und da habe ich euch mal den Petrus mitgebracht. Denn der Petrus, der sagt Folgendes. 2. Petrus 3, 3 bis 7. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft, Jesu Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Es hat bestanden durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Gott hat doch dem Menschen nochmal eine Chance gegeben. Obwohl es ihn reute, den Menschen gemacht zu haben, hat er gesagt, so und trotzdem, ich gebe denen nochmal eine Chance. Und zwar mache ich das durch Noah und seine Familie. Ich fange nochmal neu an. Ich erneuere das, was ich kaputt gemacht habe. Ja, Noah war 370 Tage in der Arche und danach konnte er einen Fuß auf trockenes Land setzen. Und damit ist alles wieder neu erneuert worden. Und wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir uns auf etwas hinbewegen, sag ich jetzt mal, dass die Menschen wieder sehr, sehr böse werden und wieder sich eben von Gott lossagen und eben, machen wir es, und nicht mehr sagen, hier Gott, wir brauchen dich, sondern lieber sündig leben. Und Gott sagt, okay, ich habe es schon mal gemacht und ich werde es nochmal tun. Ich werde die Welt zerstören. Damals habe ich die Welt mit Wasser zerstört und wenn ich nochmal komme, dann werde ich die Welt mit Feuer zerstören. Das steht in diesem Text. Dann steht da weiter, so krass, ne, so ein Schlagwort, Zerstörung. Ne, In der Kirche so Zerstörung. Okay. Aber ist so. Soll ich sagen? Sag ich ja nicht, steht da in der Bibel. 3:8-9 steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das wird passieren. Das ist prophezeit durch Petrus, der nun mal mit Jesus selbst zusammen war. Aber so wie Gott Geduld hatte damals mit den Menschen, nämlich bevor die Sintflut kam, wurde immer wieder, hat der Noah immer wieder gesagt, soweit Leute, ne, tut Buße und ne, sonst die große Katastrophe kommt. Jetzt macht Gott dasselbe mit uns. Gott hat Geduld mit uns und ist uns auch immer noch gnädig. Und zwar, wie sagt es der Petrus, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Die Frage ist dabei, auf welcher Seite stehst du? Die Leute da draußen, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite Gottes oder rebellierst du? So wie damals die Menschen. Rennst du ins Verderben oder nimmst du die Gnade und die Geduld Gottes an? Du kannst dich heute entscheiden. Du entscheidest dich für Jesus Christus und das Verderben und die Zerstörung, die prophezeit worden sind, die gehen an dir vorbei. Kennt ihr den Film Left Behind? Nicolas Cage? Ist so ein Endzeit-Film. Der ist richtig schlecht gemacht, finde ich. Also so technisch, so Special Effects und so weiter. Furchtbar eigentlich. Und ist so ein Pilot und so weiter, bla bla. Und die Story ist auch schlecht, aber der Plot, was passiert, warum die auf einmal im Chaos enden, ist, dass Gott seine Gläubigen zu sich holt. Einfach so, ja? Entrückung der Kirche und so, okay? Also in einer Sekunde, auf einmal sind alle, die an Gott glauben, sind alle weg. Der Co-Pilot so, da liegt da nur noch so die Uniform und die Mütze, ja, aber der ist weg. Und die ganzen Gläubigen, die Stewardessen und die Passagiere, also alle, die gottgläubig waren, sind auf einmal alle weg. Und es bricht irgendwie Tumult aus und Chaos und so weiter. Und unten auf der Erde passiert natürlich genau dasselbe. Die sehen das nur in ihrem Flugzeug, okay? Aber die telefonieren dann irgendwie und dann, ja, das passiert und das. Und was passiert, als die ganzen Gläubigen weg sind? Und das finde ich halt das Tolle an dieser Geschichte. Auf einmal bricht auf der Welt Chaos aus. Absolutes Chaos. Warum? Weil die Gläubigen weg sind. Das sind also nur die sündhaften Menschen, sage ich mal, und sofort geht Vergewaltigung, Plündereien, Mord und Totschlag passiert auf einmal, weil die Balance nicht mehr da ist, weil die Gläubigen diesen Gegenpol nicht mehr darstellen. Und ich denke, das will ich uns heute auch so ein bisschen mitgeben. Im Alpha-Kurs haben wir davon geredet, dass wir das Licht in der Dunkelheit sind und dass wir das Salz der Erde sind. Davon spricht Jesus selber. Und das sollen wir halt in dieser Zeit sein, in dieser noch Gnadenzeit. Dass wir darüber reden, die Hoffnung, die uns umtreibt. Ja? Dass wir darüber reden, dass wir den Leuten das mitgeben und sagen so, da ist jemand, der dich retten kann. Bevor die große Zerstörung wiederkommt wie damals, bevor die Schöpfung, die Jesus gemacht hat, zerstört wird, nochmal, hast du Gnade, hast du Zeit, Buße zu tun, hast du Zeit, umzukehren, hast du Zeit, Gott anzunehmen. Denn wie heißt es hier, das haben wir gerade gelesen, er zögert nicht hinaus, sondern er ist langmütig, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Gott will das gar nicht. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir das tun oder nicht. In der Bibel steht, ich lade euch ein zum Festbankett. Und dazu ist jeder von uns eingeladen. Aber wir müssen die Einladung natürlich auch annehmen. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel über Zerstörung geredet, glaube ich, oder? Sind alle so, der Gutendorf wieder und so. Endzeit-Junkie, ne? Ist klar. Aber wir haben Erneuerung. Und darauf möchte ich eigentlich hinaus, okay? Und das ist schon mal prophezeit worden im Jesaja 65. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Also Gott hat diese Welt, das, was wir uns eben angeguckt haben, diese Schöpfung, hat er abgeschrieben. Sagt er, komm, ist egal, ich mache ich sowieso neu. Aber die Menschen hat er noch nicht abgeschrieben. Sagt David Porson, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, weiß ich nicht, der sagt immer so, Gott ist im Recycling-Business. Ja? Der sagt also, hey du, ja, ich mache dich neu, ich erneuere dich. Du bist mir wichtig. Die Welt, die dich umgibt, die mache ich sowieso neu. Aber ich mache sie mit dir neu. Und Jesus Christus, der schreibt in Offenbarung, er selber, ja, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, zu Johannes in dem Fall, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wann das kommt, die Zerstörung und die Erneuerung, die neue Welt, weiß keiner, ja? Steht auch in der Bibel, ja? Keiner weiß es. Selbst Jesus nicht. Selbst der Sohn weiß nicht, wann er wiederkommen wird. Zumindest sage ich es mal, was er damals auf dieser Welt war. Mittlerweile weiß er es vielleicht, I don't know. Aber, wie heißt es auch hier bei Petrus, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also wir können das nicht wissen. Wir können nur wissen, dass er kommt. Weil das ist gewiss, Jesus selber gesagt. Dann gibt es die Hebräer, also die Juden, und die haben ja einen anderen Kalender als wir. Okay? Und der jüdische Kalender, also in diesem Jahr, sind wir im Jahr 5783. Mal gucken, ob ich da noch nichts Falsches sage. Moment. Ja, genau. Schreib es mal hier hin. Okay. Das heißt, die Welt nach deren Zeitrechnung hat im Jahr 3761 begonnen, vor Christus. So rechnen die. Okay. Jetzt haben wir gerade gelesen, ne? Für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Jetzt könnte man sagen, Gott hat in 6 Tagen die Welt gemacht, er hat alles vollendet und am 7. Tag hat er geruht. Ja? Wenn ein Tag wie 1000 Jahre ist, dann sind 6 Tage wie 6000 Jahre. Es gibt also Leute, die sagen, okay, hey, in den nächsten 217 Jahren muss das passieren, was da prophezeit ist. Nur so als kleines Schmankerl hinten dran, okay. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich fand diese Herleitung fand ich eigentlich ziemlich cool. Habe ich mal irgendwann gehört, vor langer Zeit. Die Frage, die sich mir stellt dabei, ist aber auch, warum heißt es eigentlich letzte Generation? Also die letzte Generation. Wir haben die Klimaaktivisten, Fridays for Future, war erst, ist jetzt noch so ein bisschen, und jetzt ist die letzte Generation, die aufbegehrt und sagt so, hey, wir sind die letzte Generation, ihr müsst was tun, ne, damit es uns irgendwie besser geht. Meint ihr es wirklich? Ich habe keine Ahnung, das ist eine Fragestellung. Ja? Meinen die wirklich, sie sind die letzte Generation oder kommt da dann danach nochmal irgendwas? Aber auf jeden Fall, ich denke mal, dass viele davon gar nicht gläubig sind. Warum sagen die denn dann aber, wir sind die letzte Generation? Vielleicht fühlen die ja irgendwas, was passiert. Egal was es ist, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Dunkelheit. Wir haben heute davon gesungen. Gott oder Jesus ist in die Welt gekommen als Licht und er hat uns dieses Licht mitgegeben, dass wir es weitertragen. Und zwar in dieser Gnadenzeit, die wir noch haben. Auf jeden Fall. Ob das 217 Jahre noch sind oder nur 17 Jahre oder nur 1,5 Jahre. Egal, aber wir sollten auf jeden Fall bereit sein und uns vorbereiten darauf. Aber das Gute dabei ist, Gott wird alles neu machen. Und er macht es mit uns zusammen. Das hat er uns versprochen. Und du kannst dich heute dazu entscheiden, mit dabei zu sein, indem du Jesus Christus annimmst. Das ist eigentlich ganz einfach, das Evangelium. Ja? Ich möchte zum Schluss mit euch beten. Ja, großer Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus, du und Gottes Geist, ihr habt alles gemacht. Und Paulus sagt, dass alle Gestirne und alle Galaxien von dir zusammengehalten werden, aufrechterhalten werden, dass die Balance im Weltall wird Jesus Christus selber getragen. Herr, wir sind nur ein kleiner blauer Planet. Und wir sind auch der einzige Planet, wo Leben in der Form wirklich möglich ist. Der einzige Planet, wo es fließendes Wasser gibt, wo die Atmosphäre so perfekt zusammengesetzt ist, dass man eigentlich nur davon ausgehen kann, dass er ein genialer Schöpfergott dahinter ist. Und so stellst du dich auch dar. Und ich danke dir dafür, dass wir eben nicht nur im Biologieunterricht evolutionäre Dinge gelernt haben, sondern dass du uns, wenn auch nur kurz und bündig, deinen Schöpfungsbericht dargelassen hast. dass wir wissen können, wie du die ganze Sache siehst und wie du uns mitgeteilt hast, wie du es damals gemacht hast. Und Herr, ich danke dir, dass du uns nicht zerstören willst, dass du zwar damals alles Leben platt gemacht hast, aber dass du nochmal neu angefangen hast, dass du das Erschaffene und das Zerstörte wieder aufgebaut hast, erneuert hast. Und das hast du ja nicht nur mit der Welt durch die Sintflut gemacht, da sind ja noch einige andere Sachen, Sodom und Gomorra und Jericho und selbst Jerusalem ist zerstört worden. Aber du bist im Recycling-Business und du baust alles wieder auf. Und Herr, hab Dank, dass du das mit uns zusammentun willst und dass du uns die Prophezeiung und die Verheißung hinterlassen hast, dass du komplett alles neu machen wirst. Und dass wir mit dir dort sein können, dass du im Gegenteil zu uns herabkommst und unser Gott bist und dass wir deine Völker sein dürfen. Herr, wir haben heute von dir gesungen, du hast uns gemacht, du hast uns in deinem Ebenbild geformt, du hast uns deinen Atem eingehaucht und Herr, wir brauchen dich. Wir sind Menschen, die von dir kommen und wir wollen zu dir zurück und nur unsere Natur spielt uns da immer mal wieder einen Streich und Herr, deswegen bitte ich dich, dass du uns Kraft gibst, dass du uns segnest, dass du uns einen manifesten, unerschütterlichen Glauben gibst, der sich nach dir ausstreckt, dass wir zu dir zurückkehren und dass wir wissen können, dass wir durch Jesus Christus eben genau diesen Weg wieder gehen können. Herr, hab Dank dafür, dass du alles neu machst und alles perfekt machen wirst, dass es keine Schmerzen, kein Leid, selbst den Tod nicht mehr geben wird, wenn du die neue Welt erschaffen hast. Lass uns an dir festhalten, o Schöpfergott, und uns nach dir ausstrecken, denn du stehst schon längst da und willst uns die Hand reichen. Hab Dank dafür, dass wir von dieser Hoffnung erzählen können. Gib uns den Mut und die Kraft und auch die Möglichkeit dazu, von genau eben dieser Hoffnung, die durch Jesus Christus allein kommt, zu sprechen mit denen, die das noch nicht kennen. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.